Heute ist Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus triumphal als König in Jerusalem empfangen wird, der Tag, wo ihm alle Welt zujubelt. Ein Tag, wo man meinen könnte, die Sonne geht auf und sie geht nie mehr unter. Ein Tag, der nie enden soll. Ich denke so, vielleicht haben es die Jünger damals ein bisschen erlebt, so in dieser Art, aber wie wir es auch schon im Zeugnis gehört haben, wie schnell ist so eine gute Stimmung einfach dann weg. Ein paar Tage später die Gefangennahme, die Verhaftung, die Folterung von Jesus, dann die Kreuzigung, die Verurteilung, die Kreuzigung, ein Wechselbad der Gefühle, alles in derselben Woche. Ich möchte heute nicht einen klassischen Text zu Palmsonntag nehmen, sondern einen anderen klassischen Text schnell mit euch anschauen, und zwar aus Johannes 3, 14 bis 18. Da ist es im Gespräch von Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus. Er kommt nachts zu ihm, er ist fasziniert von Jesus. Und er kommt nachts, weil er sonst Schwierigkeiten wahrscheinlich bekommt, wenn man ihn bei Jesus sieht. Weil es ist ja die erklärtermaßen feindliche Seite, wenn man so will, von Jesus. Aber er kommt zu ihm und hat viele Fragen. Und Nikodemus wird auch später noch einmal als weiser Mann auftreten im ganzen Geschehen. Es geht in diesem Gespräch schlussendlich um die Wiedergeburt. Und der Nikodemus hat viele Fragen dazu und fragt Jesus, ja, das kennen Sie vielleicht auch, ja, ein Mensch kann doch nicht sich quasi zurückentwickeln in den Mutterleib und kann noch einmal geboren werden. Also von was sprichst du da, Jesus? Bitte, erklär mir das. Und im Zuge dieser Erklärung sagt Jesus dieses Wort zu ihm. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste damals eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Also diese Schlange. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen, denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. In diesem Gespräch bringt Jesus den Fokus ganz kurz auf eine Geschichte des Alten Testaments. Er sagt da, das habe ich gelb markiert, genauso wie damals Mose in der Wüste das gemacht hat. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, das kann man lesen im 4. Mosebuch, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 9 oder 10 oder auch weiter, eine hochinteressante Geschichte. Die Israeliten sind auf ihrem Wüstenzug, sie kriegen mittlerweile, weil sie so Mangel leiden, schon Manna vom Himmel, jeden Tag frisches Brot, jeden Tag dieses Manna oder dieses Himmelsbrot, aber die Israeliten werden immer wieder auch belagert, sie werden angefeindet, man verweigert ihnen die Durchreise, sie sind zu mächtig, man hat Angst vor ihnen, sie haben interne Schwierigkeiten, so halt ein Volk, wie es im Buche steht. Ein Volk wie die Schweiz, wo man immer niemals einig ist. Und jeder hat seine Meinung. Ja, und da heißt es, da brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen dann wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers um das Land Edom zu umgehen, weil dort hatten sie Durchgangsverbot. Aber unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna, so heißt es hier. Das hängt uns zum Hals heraus. Ja, wir denken, hey, Manna, ein Geschenk vom Himmel. Und wie kann man so damit umgehen? Aber das ist so das, was dieses Volk erlebt hat. Und in einem ersten Punkt, ich habe so drei Punkte hier, die Auflehnung. Und dann geht es um den Augenblick und die Perspektive. Das sind so drei Punkte, die ich heute in diesem Text heraus ein bisschen darauf hinweisen will. Die Auflehnung gegen Gott und Mose war so offensichtlich. Dieses dämliche, ewig gleiche Manna, dieses Umherziehen ohne Ende, diese ständigen Kriege, man hat keine Ruhe, man möchte doch einmal sein Volk irgendwie genießen können und die Ruhe genießen können, sich niederlassen können, aber immer unterwegs. Abbau, Aufbau, der tägliche Wahnsinn in einem Wüstenzug. Wie verlockend die verklärte Erinnerung an das damalige Sklavenhaus. Vergessen ist all die Unterdrückung, vergessen ist die großartige Befreiung, die sie erlebt haben, der Durchzug durch das Schilfmeer, das Wunder, das ägyptische Heer wurde von ihnen vom Leib gehalten mit einem gewaltigen Wunder. All die Wunder, die sie unterwegs erlebt haben, egal. Die Erinnerung an Ägypten wird verklärt und es wird auf einmal zu einer wunderbaren Vergangenheit. Man sieht nur noch die Gurken, die Zwiebeln, das Wasser und alles, was man gerade jetzt eben nicht hat. Das ist die Auflehnung. Die Auflehnung gegen wen? Es heißt in der Bibel ganz klar, da murrte das Volk gegen Gott und gegen Mose. Und sie haben auf den Tisch gehauen, haben eine Versammlung gemacht und gesagt, so geht das nicht mehr. Du lässt uns hier in der Wüste sterben. All das Gute ist so schnell vergessen. Ja, in der Auflehnung weiß ich nicht, wieso, dass Jesus hier in dieser Begegnung mit dem Nikodemus so explizit auf diese Szene hingewiesen hat. Ich denke, weil er eine Perspektive für sein eigenes Leben hatte. Ich denke, weil er genau wusste, was dann vielleicht Jahre später auf ihn zukam. Er sagt, du weißt doch, wie Mose in der Wüste dann eine Schlange aus Bronze gemacht hat. Eben, ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Es gab eine Strafe dafür, für dieses Murren. Da kamen ja Schlangen hervor und die haben die Israeliten gebissen und das hat gebrannt wie Feuer, dieses Gift in den Adern. Und man könnte heute so sagen, das war das Gift der Auflehnung und die Strafe der Sünde führt zum Tod, kann man alles wunderbar theologisch erklären. Aber es gab ein Heilmittel und das Heilmittel war, Gott hat dem Mose gesagt, mach eine Schlange aus Bronze und stell sie auf einen Pfahl, das sieht man bei diesem Bild links, ist nur eine Idee. Stell sie auf diesen Pfahl und jeder, der diese Schlange ansieht, wenn er gebissen wird, wird gerettet. Er muss nicht sterben. Und so ist es geschehen. Ein weiteres Wunder. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet eine Schlange? Ist ja schon noch interessant. Die Schlange kommt bei uns ja ganz früh in der Erzählung der Bibel vor, als das Tier, das nichts Gutes im Schilde hatte, das verflucht wurde. Und vielleicht ist es darum, diese Schlange, die man ansehen musste, weil es die Israeliten auch an die Schlange der Verführung erinnert hat. Und Gott ihnen damit sagen wollte, du bist einer falschen Idee aufgesessen. Du hast dich verführen lassen. Du hast auf dich geschaut, auf den Apfel oder auf das, was du eben gerade nicht hattest. Und der Adam und die Eva hatten alles, aber gerade eben dieses eine, also es ist ja kein Apfel gewesen, diese eine Frucht war nicht erreichbar und das hat ihnen so sehr gefehlt, bis sie es sich schließlich genommen hatten. Der Vorgang in der Wüste, dasselbe. Sie hatten alles eigentlich, aber die Erinnerung an das, was mal war, ja, das geht gar nicht. Und man lehnt sich am Ende gegen Gott auf. Man zieht Gott vor Gericht und sagt, du hast mich zwar schon viel geholfen in meinem Leben, aber das ist doch das Allerletzte. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das geht doch nicht, dass du in meinem Leben mich so in der Wüste stehen lässt, auf dem Trockenen, mit diesem dummen Manna, immer dasselbe. So ist es, wenn man sich an etwas gewöhnt. Die Auflehnung ist etwas, was auch in meinem Leben, denke ich, gar nicht so weit weg ist. Bin ich nicht manchmal ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich so habe, mit dem normalen Christenleben? Man denkt dann auf einmal, ach, alles muss man selber machen. Wenn Gott nur helfen würde, und unsere Gebete gehen dann manchmal vielleicht sogar dahin, dass sie sagen, Gott, wenn du nur helfen würdest, dann wäre alles ein bisschen besser. Und ich denke, Gott sitzt dann wahrscheinlich ein bisschen nebendran. Wir sehen ihn zwar nicht und lächelt uns an und sagt, ja, mein Lieber, ich bin ja immer da. Wenn du mich immer fragen würdest, manchmal bevor du die eigenen Wege gehst, bevor du anfängst, über mich Gericht zu halten, dann hätte es vielleicht eine andere Wendung genommen. Der Augenblick kann ja mal so sein oder mal so sein. Im Feiern ist es schön, wenn das Leben so rund läuft, aber wenn man anfängt zu leiden oder wenn es langweilig wird, wenn der Alltag Einzug hält, dann wird es irgendwie mühsam. Und beides wechselt in jedem von unserem Leben einfach so unvorhergesehen und in unübersehbarer und unerwünschter Weise ab. Niemand von uns hat gerne, wenn er leidet. Niemand von uns sieht andere gerne leiden. Und wir mögen es gar nicht leiden, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und trotzdem geschieht es. Hat das nicht etwas damit zu tun, mit dem ganzen Kommen von Jesus, wenn er da sagt, Johannes 3, der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, um Leben zu ermöglichen. Und darum sagt Jesus schon dem Nikodemus, genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Er wusste, was auf ihn zukommt, weil er eine größere Perspektive hatte. Er wusste, ich werde einmal an einem Pfahl hängen, wie diese Schlange damals bei Mose. Und es stimmt, jeder, der auf ihn schaut, hat das ewige Leben. Vergiss das nicht. Ich hoffe, dem Nikodemus ist es in den Sinn gekommen, später, als er dann wahrscheinlich dabei stand an Karfreitag und den hilflosen Jesus am Kreuz gesehen hat. Ich habe hier so drei Bilder aus dieser einen Woche: Einzug, Kreuzigung und Auferstehung. Drei unfassbare Dinge. Drei unfassbar einzuordnende Dinge und alles in so kurzer Zeit. Da musst du ja verwirrt sein. In der Auflehnung der Wüste, als das Volk Israel da war, hat das Gift der Auflehnung sie eigentlich zu Tode gebracht. Aber es hat geholfen, wenn sie die erhöhte Schlange angeschaut haben. In meiner Auflehnung und Anklage hilft mir nicht der Rat von Ratgebern, tu dies, tu jenes, sondern vor allem der Aufblick zu Jesus am Kreuz. Seine Hilflosigkeit ist meine Rettung. Und das ist nicht eine Idee, sondern ich muss es immer wieder bejahen. Ich muss das annehmen. Und in meinem Leiden, wo ich vielleicht gerade drin bin, sagen, Herr, du bist da. Ich leide im Moment, aber ich weiß, dass wenn ich auf dich sehe, dass du hier bist und dass du mir hilfst. Es heißt nicht, dass ich immer gesund bin, wenn ich auf Jesus sehe. Aber seine Hilflosigkeit ist meine Rettung. Im Augenblick der Entscheidung, im Augenblick der Not, des Anstehens, sagt doch Jesus immer wieder, Beladene, kommt her zu mir. Bei mir gibt es Ruhe. Bei mir hört dieses Suchen auf, dieses immer sich bemühen, sich anstrengen müssen, auch religiös. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen und zu ihm kommen. Eine Bewegung hin zu Jesus. Sollte ich das nicht erst recht, weil ich doch weiß, bei diesem Gespräch mit Nikodemus schon lange bevor dieser entscheidenden Woche, wo wir jetzt auch in Erinnerung drin sind, hat Jesus gewusst, was auf ihn zukommt. Er weiß, was in meinem Leben war und in deinem Leben war, und er weiß, was kommt. Hingegen ich sehe bis zur Tür, wo Moritz davor steht, was dahinter ist, kann ich mir vorstellen, weil ich es schon oft gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob jemand dahinter steht. Du siehst bis zum nächsten Berg, bis zur nächsten Tür, bis zum Fenster, bis zum nächsten Problem und nicht weiter. Und die türmen sich dann vor uns auf, diese Sachen. Aber Gott ist ein Gott, der über dem steht und er weiß, was kommt. Er hat Möglichkeiten, er hat Mittel und er sagt, ich bin ja bei dir, ich begleite dich auf diesem Weg. Du darfst mir vertrauen. Und ich möchte ihm erst recht vertrauen, weil er über meine Berge, hinter meine Türen sieht. Meine Blockaden könnten doch seine Gelegenheiten sein. Und ich bin öfters mal blockiert, vielleicht im Denken, vielleicht im Handeln, vielleicht auch innerlich, weil ich zweifle, weil ich denke, diese Probleme kann ich unmöglich lösen. Und dieses Denken, das wir manchmal über uns haben, schlägt sich nieder auf unser Bild oft, das wir von Gott haben. Wir geben es zwar nicht gerne zu, aber unser Gott ist ein allzu menschlicher Gott. Dabei ist er immer größer. Unser Bild von Jesus ist oft so menschlich, dass es schon wieder harmlos ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er kann alles. Er ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Und er ist jetzt gegenwärtig. Und er sagt uns zu, dass wir in seinem Namen Dinge tun können, die wir uns nicht vorstellen können. Er sagt uns zu, dass in seinem Namen Menschen verändert werden und dass er uns auch mit einspannt und gebrauchen kann dazu. Was braucht es, dass man das entdecken kann? Manchmal, dass man die Türe hinten öffnet und den neuen Raum betritt. Dass man durch Überschwellen geht, die ich noch nicht abschätzen kann, im Vertrauen darauf, Jesus ist dabei. Gottes Geist ist in mir. Und dann kann das Vertrauen belohnt werden. Meine Türe, meine Blockade will seine Gelegenheit sein. Und leider funktioniert es oft nur so. Wie groß dann die Freude, wenn wir merken, tatsächlich, ich leide. Und wie wir es gehört haben, ich kann mit Musik, mit geistlichen Liedern meine Stimmung aufhellen, aber nicht nur das, sondern es geht mir besser. Körperlich, physisch, mental und auch geistlich. Ich merke, wenn ich Schritte mache, so klein sie sind, es hat eine Wirkung. Palmsonntag, der jubelnde Einzug, Karfreitag, die unverständliche Not, der Tod oder die Osterfreude. Jesus hat das alles durchschritten. Er ist mit mir. Er ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewig lebt, nicht verloren geht. Ja nun, was heißt das für mich heute? Wo stehe ich in Bezug auf ihn? Habe ich es nötig, ganz neu meinen Blick auf ihn zu richten? Wenn wir heute schon eine Kollekte gehabt haben, die ein bisschen bewegt ist, das ist immer noch ein schönes Bild, wenn sich die Gemeinde bewegt, dürfen wir uns auch geistlich bewegen. Man darf es auch physisch zeigen. Man kann zum Beispiel ans Kreuz kommen und sagen, ich möchte heute etwas mit Gott ins Reine bringen oder ich möchte ganz neu auf Jesus schauen. Und diese Gelegenheit gibt es immer, jeden Tag. Und manchmal ist es gut, wenn man eben daran erinnert wird, das auch tut. Es ist Freiheit dazu, dies zu tun. Du kannst zu ihm kommen, dich erfüllen lassen und dich segnen lassen von ihm, der sagt, ich bin da, ich hab dich lieb, ich nehme dich an und ich mache alles neu. Komm zu ihm, werde frei von der Last der Auflehnung, vielleicht wegen der ständigen Kämpfe, dem Kontrollzwang über das eigene Leben, über die eigene Geistlichkeit, die Unsicherheit, die man nur für sich selbst vielleicht lebt und spürt, weil man das Leben aus eigener Kraft führt. Man kann sie ablegen, man kann erneuert werden. Man kann sich erfüllen lassen. Das hilft manchmal, wenn man da so einen Schritt tut und es ist Gelegenheit dazu, wenn wir dann das nächste Lied singen. Aber man darf es auch für sich tun. Vielleicht die Hand aufs Herz legen oder die Hand öffnen und sagen, ja, Jesus, ich weiß, dass bei dir doch alles ist. Und ich merke, wie ich oft gehindert bin. Ich weiß, dass bei dir Gnade und Freiheit ist. Kraft und Liebe, Vergebung und Freude und bin doch so auf mich selbst geworfen, immer wieder. Hilf mir, ich möchte jetzt auf dich schauen. Wir singen dieses Lied auf Mundart und es geht ums Proklamieren des Namens Jesus einmal mehr. In meiner Situation und das in Anspruch nehmen, es geht um mich. Ich bezüge laut die Namen Jesus. Ich. Du. Wenn du sagst, ich bezüge, wenn du das Lied mitsingst, ich bezüge laut den Namen von Jesus, dann ist es eine Proklamation, ein Reinkommen in das rein, dass Jesus jetzt da ist. Und ich möchte einfach einladen, sing mit, aber bet mit. Das ist viel wichtiger. Singen ist doppelt beten, aber manchmal reicht es auch, wenn man nur mit Lesen betet oder mit mitgeht. Es ist okay. Wir singen das Lied.